BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schowalter und ich freue mich, dass wir gleich wieder mit unserem BR Heimat Pflanzenexperten, dem Hubert Ziegler, verbunden sind. Wir sind ja mitten in der Pflanzzeit und der Boden, der ist dieses Jahr noch so schön erwärmt, dass man die Chance aufs Umpflanzen, Neupflanzen oder sogar ganze Bereiche neu gestalten natürlich auf keinen Fall ungenutzt lassen wollen. Die besten Tipps gibt's in den nächsten 2 Stunden hier in Habe die Ehre. Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde und dazu begrüße ich wieder unseren BR Heimat Pflanzenexperten, den Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Ein herzliches Grüß Gott nach Unterfranken.
Ja, und das Grüß Gott aus Unterfranken zurück nach München und nach ganz Bayern. Und wir wissen ja, wir haben auch Fans außerhalb.
Ja, und Südtirol und die Welt, sage ich nur. Herr Ziegler, jetzt dieses Jahr war es ja wieder, wie so oft im Oktober, wunderbar warme Tage, da wiegt man sich in Sicherheit. Dann plötzlich, fast ohne Vorwarnung, 2, 3 Frostnächte und jetzt geht's wieder weiter mit dem milden Wetter. Haben Sie in Unterfranken alle Kübelpflanzen noch draußen lassen können oder haben Sie die ganz frostempfindlichen auch schon eingeräumt?
Nein, also ich meine, die Kübelpflanzen halten schon ein bisschen aus. Aber 1, 2 Grad Minus macht bei den meisten noch nichts aus. Aber wir haben halt andere Pflanzen, die halt jetzt auch bei 1, 2 Grad Minus leiden. Ja, es ist jetzt wieder wärmer geworden. Und noch einmal, wenn man weiß, es wird nachts nicht mehr wie 1 oder 2 Grad Minus, da hilft wieder unser berühmtes Vlies.
Ja, natürlich. Genau.
Oder ein bisschen an die Wand rücken. Die Wand gibt ja nachts Wärme ab. Und das sind so kleine Kniffe, die dann vielleicht doch das noch einen Grad rausholen können. Mhm. Und dann geht das eigentlich ganz gut, weil jetzt ist es ja wieder gut und das Licht draußen ist einfach immer besser als das doch düstere Licht in Kellern oder in Häusern und auch die Wärme dort. Ja, das ist einfach besser, lieber. Und wenn es nur 5 Grad tagsüber hat, aber die Sachen können draußen stehen bleiben. Mhm.
Also so lang wie möglich alles draußen lassen. Ja. Und wie Sie sagen, 1 Grad hin oder her, das kann ja wirklich den Unterschied zwischen kein Problem und ganz schöne Schäden machen. Also so an den Balkonen, die schönen Geranien und alles, die sind ja schon ganz empfindlich dann, gell?
Ja, je nachdem, wie sie hängen, wie sie auch wenn sie gut abgehärtet sind, also nicht mit Dünger überversorgt sind, dann sind alles so viele Puzzleteilchen, die dazu führen, dass vielleicht auch in einer Straße der eine Balkon noch super hängt mit denselben Pflanzen, der andere Balkon dann doch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist.
Na, wenn oft ein bisschen Wind kommt, das ist da, ja, oder zieht's durch, genau, oder ungünstige, ja, Stelle. Ja. Also was mir aufgefallen ist, die Eisbegonien auf dem Friedhof, die sind alle erfroren, könnte man meinen, die heißen ja Eisbegonien.
Ja, aber trotzdem, ich meine, haben sehr fleischiges Blatt und Begonien generell auch, da gibt es ja mehrere Arten von Begonien, die sind da sehr empfindlich, wie auch diese Edellieschen, Fleißchenlieschen, die also sehr fleischige Blätter haben. Das heißt, die haben viel Wasser in den Blättern und Wasser gefriert halt leichter als irgendwie eine Substanz, die mit Salzen und durchsetzt ist.
Mhm. Salze und Zucker haben Sie schon mal erklärt, gell? Das sind die Frostschutzmittel praktisch, ja, von den die Pflanzen eigenen. Mhm, jetzt im Gemüsegarten, da ist ja jetzt jeder milde Tag auch noch richtig wertvoll. Da wollte ich Sie gerne mal fragen, gibt es eigentlich so eine Mindesttemperatur, wo man sagt, ab da wächst eigentlich alles noch?
Also ich sage mal, so gute Temperaturen, wo noch ein spürbares Wachstum, zwar langsam, ist der Bereich so 5 bis 10 Grad. Also zum Beispiel, wir haben Feldsalat vor 3, 4 Wochen in Presswürfeln. Das waren kleine Pflänzchen und die haben sich jetzt prächtig entwickelt. Natürlich war es die ersten 2 Wochen davon noch wärmer, aber es geht einfach weiter. Oder es reifen noch einmal die letzten Herbsthimbeeren nach oder wir haben diese Monatserdbeeren, die reifen nach. Aber man merkt halt immer, dass jetzt durch das trübe Wetter das Licht und dadurch auch letztendlich das Aroma fehlt.
Also es ist jetzt nicht wie im Sommer, aber man freut sich ja über alles. Wenn man nichts anderes hat, ist das ja auch gut.
Naschen ist einfach, hat eine andere Wertigkeit, da nimmt man es auch in Kauf, dass es vielleicht nicht so aromareich ist. Eine zweite Sache würde ich aber noch ergänzen, und zwar ist auch für die Herbstpflanzung sehr wichtig, bei Bodentemperaturen, also im Boden drin, ne, unten, da sagt man, das Wurzelwachstum geht bei 6 Grad Bodentemperatur los. Und jetzt können wir ruhig oben einen Boden gefroren haben. Ja, 1, 2, 3, 4 Zentimeter kann es kalt sein. Aber unten, gerade wenn ich einen Obstbaum pflanze, ne, da bin ich ja viel weiter in der Tiefe und da wächst er an. Und deswegen ist es auch ein Mittengrund, dass wenn diese Herbstpflanzung wieder mehr in Fokus rücken sollten, erstens mal wachsen die Wurzeln an. Wir profitieren von den Winterniederschlägen. Ja, und also das sollte man in Zukunft immer wieder verstärkt auf diese traditionell übliche Pflanzsaison setzen.
Also über das Pflanzen reden wir ja gleich noch ausführlich. Ich wollte nur noch einen kurzen Schlenker zu den Tomaten machen, weil die haben ja viele, normalerweise an, jetzt haben wir nächste Woche Allerheiligen, da haben wir normal die Tomaten immer schon abgeräumt gehabt. Also ich muss sagen, dieses Jahr, ich bringe es noch nicht übers Herz. Die unter Dach, die schauen richtig gut noch aus und sogar die ein paar, die jetzt draußen waren, die habe ich einfach mit einem Papiersack abgedeckt während der Frostnächte. Und ja, also sie wachsen natürlich nicht mehr jetzt in dem Sinn, aber wenn so ein Tag mal wieder Sonne ist, bilde ich mir immer ein, dass man wieder ein bisschen einen Unterschied bei den Früchten sieht.
Ja, auch da gilt es, klar, wenn man es jetzt, diese 2, 3 Nächte sind jetzt rum und jetzt soll es ja auch nachts weiter mild bleiben, also kann man das schon noch lassen, also zumindest die Tomaten, die vielleicht so orange gefärbt sind oder ein bisschen Farbe haben, da liegt die Farbe noch zu. Ansonsten halt auch die einigermaßen ihre Größe haben, die kann man natürlich auch drinnen nachreifen lassen.
Mhm. Beim Nachreifen haben Sie ja beim letzten Mal schon gesagt, also nicht in die Sonne legen. Es muss auch nicht wahnsinnig warm sein. Also 15 Grad reichen eigentlich vollkommen. Ist jetzt eigentlich sinnvoller, man hat ja meistens richtig grüne und dann welche, die schon ein bisschen Farbe annehmen. Wenn ich jetzt die runternehme, die jetzt schon ein bisschen Farbe haben, steigert es dann die Chancen für die Grünen, dass die auch noch ein bisschen Farbe annehmen oder ist es egal?
Also die Tomaten, die so ein bisschen schon umgefärbt haben, da würde ich sagen, die reifen eigentlich gut noch aus. Bei den Grünen, das ist immer so eine Geschichte, auch je nachdem, wie viel Stärke sie eingelagert haben und alles, ja. Aber, da ist die Chance, dass sie, sagen wir, aromareich werden sie nicht mehr, aber Verarbeitung. Ja, Farbe, aber auch für Verarbeitungszwecke, also in Suppen, Soßen, in Gemüse, in Soßen und so weiter, kann man das nehmen oder man kann auch Chutney machen. Das wird ja auch von grünen Tomaten dann gemacht. Also warum denn nicht das auch nutzen?
Aber meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn ich die jetzt draußen schon ein bisschen Farbe haben, wenn ich die runternehme, sobald sie ein bisschen Farbe haben. Ja. Ob das die Chance steigert für die Grünen, die noch dranhängen, dass die schneller Farbe annehmen?
Ja, das ist tendenziell so, ja. Mhm. Ja, aber nur irgendwann ist auch ein Zenit erreicht, wo es sagt, es geht gar nichts mehr. Oder wenn jetzt, ich habe auch noch sehr wüchsige, die blühen oben sogar noch, ja. Und da sind ganz kleine Früchtchen dran. Also das bringt nichts mehr. Die habe ich jetzt dann auch gekappt, weil das bringt nichts mehr. Und eben um die paar Trauben, die Tomaten, die schon in etwa ihre Größe erreicht haben, um die zu fördern, nimmt man das, was safe nicht mehr ausreift, dann weg.
Okay. Also manchmal muss man sich einfach ein Herz fassen.
Ja, ich meine, mal ist auch Schluss. Und ich meine, wir hatten heute ein relativ gutes Tomaten.
Ja, ein Traumtomaten.
Ja, also. Und da kann man sagen, okay, da hat man lang davon gezehrt und wir zehren noch davon. Und jetzt muss man sagen,
jetzt ist es mal gut sein lassen.
Ja, und viele Leute und Hörerinnen und Hörer haben auch Tomaten dann verarbeitet und zehren von diesen, ja, bei uns in der Wärme toll ausgereiften Produkten noch. Ja.
Genau, die Schätze im Einwegregal. Ja. Nicht zu vergessen, die in der Gefriertruhe.
Genau.
Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und da heißt es ja immer, Herbstzeit ist Pflanzzeit. Und dieses Jahr ist ja der Boden noch so wunderbar warm von den ungewöhnlich vielen warmen Tagen, die wir im Oktober noch gehabt haben. Da wäre es ja direkt schade, wenn wir diese Chance ungenutzt verstreichen lassen würden und nichts pflanzen. Also das Erste und wahrscheinlich auch Unkomplizierteste, was mir einfällt, sind die Blumenzwiebeln, Herr Siegler. Schneeglöckchen, Narzissen, Tulpen, Blausternchen. Meine Erfahrung ist, ich kenne 2 Kategorien von Zwiebelblühen. Die einen, die pflanze ein und dann nach einem, spätestens 2 Jahren, sind sie wieder verschwunden. Und die anderen, die breiten sich aus und werden immer mehr. Wie kann man denn die Chance steigern, dass ja, dass mehr in der zweiten Kategorie landen als in der ersten?
Ja, gerade bei Krokus haben wir auch so, oder auch bei Tulpen, da haben wir Wildformen. Die vermehren sich deutlich mehr. Wenn auch dann die Samen zum Teil verschleppt, auch diese Schlotfegerlin, die Muscari, ja, die vermehren sich einfach mehr, weil dann auch die Samen da sind und von den Ameisen oder anderen Bodenlebewesen auch verschleppt werden. Mhm. Ja, aber ansonsten, wenn man will, dass die im nächsten Jahr wiederkommen, muss man sie halt auch dann nach der Blüte im Frühjahr einfach erstmal noch gewähren lassen. Also nicht das Grün abschneiden, sondern einziehen lassen. Es sieht zwar nicht schön aus, ne, wenn bei der Tulpen oder Narzissen oder auch Hyazinthe dann das vertrocknete oder gelbe Laub dran ist. Aber das, weil das ist wie beim Laubfall jetzt auch. Aus den Blättern werden die Nährstoffe in die Wurzel, in die Zwiebel in dem Fall verlagert. Und so haben die genügend Nährstoffe, sodass sie dann im Boden den Sommer über überdauern. Die Zwiebelblumen mögen es aber nicht nass, ja, oder auch nicht einen schweren Boden. Das mögen sie nicht so, weil dann gibt es einfach vernässte Phasen oder können auch Pilzkrankheiten die Zwiebeln befallen. Mhm. Aber wenn der Boden stimmt und genügend Nährstoffe eingezogen sind, kommen die eigentlich wieder. Natürlich wird es von Jahr zu Jahr oft mal mit der Blüte etwas spärlicher, ja. Aber es ist ja auch schön, wenn man sich oder wenn man das ausprobiert, was kommt und was nicht mehr kommt.
Ja? Also oft ist ja so, dass man ja sich was unbedingt einbildet. Ja. Und dann stellt man fest, nein, man kann nichts erzwingen im Garten. Wenn das halt, wenn die Narzissen immer verschwinden, dann verzichte ich halt auf Narzissen.
Ja, aber ich meine, wir haben ja Klassiker, wie gesagt, also Schneeglöckchen, Krokus, die kommen eigentlich immer.
Bei den Tulpen war es bei mir dieses Jahr so, da sind die Zwiebeln nach einer Zeit immer weiter an die Oberfläche gekommen.
Ja, das schiebt sich auf, weil nämlich der untere Zwiebelboden, der stirbt ab und es bilden sich dann neue Brutzwiebeln oder auch neue Teile und die sind auf dem alten, aufsitzend, ne? Und da schieben sie sich quasi nach oben.
Und sollte man die dann wieder abdecken oder ihr habt es jetzt einfach mal lassen, ehrlich gesagt?
Ja, nein, ich würde sie schon wieder reindrücken. Wenn der Boden leicht ist, kann man die reindrücken. Ansonsten, man könnte sie jetzt auch noch mal tiefer setzen, also mit der Grabekehle da, mit der Schaufel, ein tieferes Loch machen und dann wieder ein bisschen tiefer setzen.
Ja. Können wir jetzt
oder
machen.
Dort, wo es möglich ist, halt auch noch ein bisschen Erde drauf. Das wäre also drei Möglichkeiten, die wir letztendlich haben.
Mhm. Ja. Und was sind dann so die Grundregeln? Wenn Sie uns das vielleicht noch mal sagen, von Zwiebelpflanzen für die Frühlingsblüher.
Ja, man sagt ja immer von der Pflanztiefe so tief, doppelt so tief, wie sie breit sind. Ja? Und da liegt man eigentlich, das ist eine gute Faustregel, da liegt man eigentlich richtig. Ne? Wenn man empfindliche Sachen hat wie Lilien, vielleicht auch die Kaiserkrone, dann muss man mal gucken, die mögen es unten nicht feucht. Da sollte man unten vielleicht auch so ein bisschen Split oder sowas reintun in das Pflanzloch, sodass die nicht direkt diesem vielleicht einen schweren Boden aufsetzen.
Und wenn man jetzt keinen eigenen Garten hat, aber Balkon und Terrasse, kann man die auch jetzt um die Zeit in zum Beispiel einen Balkonkasten stecken, die Blumenzwiebeln?
Ja, absolut, absolut. Ich meine, da haben wir oft ja noch ein besseres Wachstum, weil da haben wir oft auch bessere Substrate, die sich besser und schneller erwärmen, luftiger sind. Und also die wachsen da auf jeden Fall. Und das sollte man auch nutzen, gerade im Frühjahr oder dass da gleich was kommt. Oder selbst wenn man jetzt auch die Balkonkästen winterlich bepflanzen, trotzdem die Blumenzwiebel mit reinstecken, die wachsen dann zwischendurch und bringt einen zusätzlichen Reiz. Und ich meine, jetzt ist aber auch, muss man sagen, auch die höchste Zeit, also höchste Zeit letztendlich auch Blumenzwiebeln so langsam auch zu stecken. Man sagt nur spätestens noch Anfang November, weil die sollen ja auch Wurzeln bilden. Ne? Mhm. Und das dauert dann ein bisschen, sodass sie dann auch guten Kontakt zum Boden haben und dann früher auch rechtzeitig kommen. Also je später man das macht, das lässt dann natürlich dann auch vielleicht in der Blütenqualität und letztendlich auch ein bisschen dann nach.
Aber jetzt ist noch letzte Chance. Wir haben es ja bei der letzten Sendung, Ende September haben wir es schon angesprochen gehabt.
Genau.
Also das wäre jetzt die Zeit, aber es geht immer noch.
Geht noch.
Wie lang geht denn überhaupt die Pflanzzeit im Herbst? Wie kann man das beschreiben, dass man weiß, wo es schon passiert und wo es noch gar nicht so eilig ist?
Das Gehölze, gerade Obstbäume und so weiter, kann man im Prinzip den ganzen Winter über pflanzen, solange, auch selbst wenn der Boden oberflächlich vielleicht 2-3 Zentimeter, 4 Zentimeter gefroren ist, das macht nichts, weil unten ist es warm, habe ich ja vorhin gesagt, haben wir höhere Temperaturen. Und also wir haben auch in unserem Versuchsgelände die Obstbäume oft mal noch ganz spät im Dezember gepflanzt. Also da braucht man nichts überstürzen. Klar, irgendwann einmal will man vielleicht auch fertig sein, man will seine Geräte sauber machen und einräumen. Aber man kann einfach diese lange Saison nutzen oder wenn man im Garten auch viel machen will, vielleicht jetzt neue Beete anlegen, was ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Und dann sagt man, okay, dann komme ich mit dem Pflanzen erst später dran. Also das ist nicht zu spät.
Mhm, genau, also wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Der Winter, der milde Winter gibt neue Chancen, auch im Winter mehr zu arbeiten. Ja.
Mhm. studio@brheimat.de ist die Adresse, habe ich schon mal gesagt, an die Sie Ihre Hörerfragen schicken sollen, können. Und eine würde ich gleich noch vorweg dran nehmen, bevor wir jetzt über die Stauden reden und was da im Staudenbeet alles zu tun ist. Die kommt von der Margit Renner aus Lohberg im Bayerischen Wald und sie würde gerne vom Hubert Ziegler wissen. Sie hat eine Diplardenie geschenkt bekommen im Sommer, die immer noch wunderbar blüht mit tollen roten Trichterblüten. Und jetzt würde sie gern wissen, wie sie die über den Winter bringt, Herr Ziegler. Was können wir denn der Frau Renner da sagen?
Also solange es jetzt nicht tiefer nachts friert, kann man die auf jeden Fall noch draußen lassen. Die blüht auch noch ein bisschen weiter. Wenn es aber dann richtig kalt wird oder auch kontinuierlich richtig kalt wird, dann muss man sie einräumen. Möglichst hell und natürlich dann möglichst kühl, nicht zu warm, weil sonst können sich natürlich auch Schädlinge ausbreiten. Oft ist die Gefahr, es gilt aber für viele überwinterte Beet- und Balkonpflanzen, dass dann Blattläuse kommen. Also man muss kontrollieren. Und bei der Diplardenia ist es so, ich würde sie vielleicht erst dann zurückschneiden, wenn sie auch im Winterquartier ihre Blüten dann eingestellt hat. Mhm. Würde sie auf ein Drittel einkürzen. Das ist immer so eine gute Faustzahl, dass man 2 Drittel wegnimmt. Und was bei der Diplardenia oft passiert über Winter, wenn sie vor allem sehr kühl, sehr dunkel steht, die macht so lange Peitschentriebe.
Mhm.
Und die muss man dann halt auch im Frühjahr, wenn man sie dann langsam wieder ausräumt, dann zurücknehmen.
Und die kann man erst nach den Eisheiligen wahrscheinlich wieder raustun, oder? Besonders im Bayerischen Wald in Lohberg.
Ja, nein, es ist teilweise richtig. Also nach den Eisheiligen ist safe, dass er vielleicht ständig draußen bleiben kann. Aber wir müssen sie halt auch vorher an das Neue draußen wieder gewöhnen.
Mhm.
Und das heißt, wir müssen sie halt sobald, sagen wir auch nachts, die Temperaturen im Frühjahr, Februar, März nicht mehr so tief sinken, dann muss man halt im Frühjahr ein bisschen die Mühe machen, tagsüber ein wenig raus, nachts rein, bitte nicht in die volle Sonne stellen, weil die kriegen dann Sonnenbrand, wenn die den ganzen Winter irgendwo kühl und dunkel standen. Na, also da muss man sich langsam dran gewöhnen, in Halbschatten, und wenn es nachts nicht, sagen wir jetzt, ist eine frisch überwinterte Kübelpflanze, die frisch ausgetrieben ist, ist natürlich sehr empfindlich, aber wenn es nachts dann mal mehr wie 5 Grad hat, kann man die auch dann schon im Frühjahr nachts draußen stehen lassen.
Und jetzt generell fürs Winterquartier, Sie haben gesagt, hell und kühl. Das ist natürlich immer die schwierige Kombination. Meistens sind halt die hellen Räume warm und die kühlen Räume dunkel. Was ist denn kühl für eine Pflanze im Winter?
Naja, 5 Grad ist kühl.
Mhm.
Das ist so, dass
man... Wer hat das schon?
Ja, 5 bis 10 Grad. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, bei 5 bis 10 Grad wächst noch was weiter. Mhm. Und es ist auch, die sollen ja im Winter in Ruhe bleiben, die sollen nicht weiter wachsen. Ich meine, klar, immer grüne wie Oliven oder wenn man sowas hat, dann muss man, die wollen da schon auch, oder Zitrus, die wollen deshalb auch hell und auch, weil sie assimilieren, weil sie grün bleiben wollen, sonst würden sie ihre Blätter abwerfen. Ja, also das muss man immer bedenken, aber sagen wir, unsere Beet- und Balkonpflanzen, Geranien, Fuchsien und so, oder jetzt die Platania dann, die können dann ruhig auch ihre Blätter abwerfen, tun sie ja auch und dann sind sie in Ruhe und sollte man sie in Ruhe lassen. Mhm. Und Ruhe lassen heißt kühl, trocken und doch eine gewisse Mindesthelligkeit.
Genau. Und mit viel Fingerspitzengefühl gießen?
Fast weil, nicht. Nur bei Geranien ist es fast so, wenn man die sogar in dem alten Substrat mit samtem Topf überwintert, da kann fast austrocknen. Mhm. Ja, auch selbst wenn man oben das Gefühl hat, die Oberfläche ist trocken, aber unten in dem Wurzelbereich ist oft noch feucht. Also ganz vielleicht, ich will jetzt das mutmaßen, aber vielleicht maximal, vielleicht einmal im Monat, vielleicht im Januar, Februar mal wieder gießen. Aber vorher und jetzt, wenn viele Sachen ja draußen gestanden sind, die Erde ist ja richtig jetzt gesättigt mit Nässe, ja. Mhm. Also da muss man, da zehrt man lang davon, von dieser Nässe. Also wie gesagt, die sollen in Ruhe bleiben. Und oder immer grüne, sie müssen halt ein Minimum haben, damit sie ihre Blätter nicht abwerfen.
Aber von der Tendenz, so wie Sie es beschreiben, lieber ein bisschen zu trocken, in die Richtung zu trocken gehen, als zu nass, weil sonst faulen halt einfach die Wurzeln. Gell?
Und drum ja auch immer unseren Appell, möglichst lang die Sachen draußen lassen, weil es einfach dort die Helligkeit noch gegeben ist und die Temperaturen. Und wenn es 5 Grad plus ist, das reicht, ja. Aber das ist allemal besser, als wenn man es irgendwie in schlechten, warmen, dunklen Räumen überwintert. Und ist ja oft einmal der Platz nicht da. Ne? Also deswegen, solange es geht, draußen lassen.
So geht es ja uns Gärtnern auch in dunklen, warmen Räumen, da fühlen wir uns einfach nicht wohl. Wir müssen raus und wenn es plus 5 Grad hat, ist es immer noch heller als drin. Jetzt gehen wir doch gleich ins Staudenbeet, wenn wir schon rausgehen. Da heißt es immer, man sollte die Stauden eigentlich alle paar Jahre teilen und das wäre ja jetzt die richtige Zeit oder macht man das besser im Frühling?
Man kann das natürlich jetzt gut machen, auch weil eben auch diese Teilstücke jetzt noch einmal wieder mit einem Wachstumsvorsprung dann ins Frühjahr gehen. Und gerade sagen wir so Sachen, die jetzt dann die Herbstastern oder Fetthennen, die ja mats bestocken, ja, die kann man das sehr gut jetzt noch teilen.
Und was hat es eigentlich für einen Grund, dass man die immer wieder teilen soll?
Ja, weil sonst so ein Stock verkreist und nicht mehr so vital ist. Ja, und diese Teilstücke regen das Wurzelwachstum an. Es ist ja dann auch eine Vermehrungsart. Man kann aus vielleicht einem Asternstock dann 3 machen. Also man hat dann 3-mal den Astern im Garten oder man kann was verschenken. Aber
oder die tauschen.
Oder tauschen, genau. Und die wachsen halt wieder neu gut an. Und meistens tut man sie ja noch an eine andere Stelle pflanzen, wo die zügig wachsen können, wo vielleicht auch die Nährstoffversorgung wieder gut ist. Das kommt ja dazu, dass wenn ich die Teilstücke dann pflanze, vielleicht ein bisschen Kompost auf dieses Beet gebe, sodass die einen guten Start haben.
Aha, aufs Beet haben Sie jetzt gesagt. Also nicht aufs ins Pflanzloch, sondern aufs Beet.
Ja, aufs Beet oder in den Aushub, in den Pflanzaushub mischen. Das ist immer besser. Bitte nie Kompost auf die direkte nackte Wurzel, sei es ein Obstbaum oder sei es auch eine Staude, also oder sonstige Pflanzen, nie einen blanken Kompost direkt auf die Wurzel geben.
Ach,
immer
weil?
Aushub mischen. Ja, weil der Kompost nährstoffreich ist und Nährsalze hat und das kann empfindliche Wurzeln dann schädigen. Die Wurzeln sind ja ganz zart und dann ist eine hohe Salzkonzentration vorhanden und dann kann das vielleicht vor allem in sensiblere Pflanzen dann doch schädigen.
Mhm. Und es gibt ja so Stauden, bei denen das sieht man schon, die haben verschiedene Austriebe, da kann man es einfach irgendwo teilen. Aber manche haben ja so eine Art Herz. Also jetzt denke ich zum Beispiel an Glockenblumen, die wachsen so von der Mitte halt immer mehr nach außen. Wie macht man es denn da beim Teilen?
Ja gut, dann, die Mitte ist ja quasi dann leer oder hohl. Darum ist es ja so, dass diese schreit ja förmlich danach, dass sie geteilt werden will. Ja, dann nimmt man also die außen, nach außen an die Peripherie wandernden Teile, nimmt man ab und pflanzt die neu.
Und bei Nelken, jetzt kommt's. Bei Nelken finde ich es immer ganz schwierig, weil da hebt man die Pflanze an und dann hat die an völlig unerwarteten Stellen ein bisschen eingewurzelt. Was können Sie da für einen Tipp geben, wie man die schön teilen und vermehren kann?
Ja, Nelken ist schon ein wenig special, hätte ich es fast gesagt. Ja, muss man aufpassen. Ja, ich sag mal, je mehr Wurzelanteil, oft haben ja viele Stauden auch, sag mal, verdickte Rhizome und so weiter oder verdickte Wurzeln. Also je mehr man diese Teile erhält beim Teilen, ja, vor allem wenn es einzelne kleinere Stück sind, wie jetzt in dem Fall bei der Nelke, muss man gucken, dass man so viel wie möglich von der Wurzel mitnimmt und die dann neu pflanzt. Und oft bilden sich ja auch, wie man es früher bei Stecklingen erwartet, ja, bilden sich dann, selbst wenn man noch nicht so viele Wurzeln hat, dann neue Wurzeln aus.
Mhm. Und ungefähr in der Tiefe, wie man es rausgeholt hat, wieder einpflanzt, oder? Und die alte Erde dran lassen oder ein bisschen abschütteln und damit die neue erwischt?
Genau, man soll sie abschütteln, ja, damit man einfach auch die neue Erde, den neuen Nährstoffschub besser kriegt, ja. Und es gibt ja oft einmal, das mag jetzt rabiat klingen, aber zum Beispiel so verfilzte Wurzelstöcke, ne? Mhm. Die kann man richtig auf den Boden werfen, dann geht die Erde da ein bisschen besser raus. Ne? Die Wurzeln werden schon ein bisschen, ne? Und man nimmt am besten auch Grabegabeln zum Teilen, also nicht den Spaten, weil der geht schon massiv durch. Also mit Grabegabeln vielleicht so ein bisschen gegenarbeiten. Und dann vielleicht ist es schön, wenn man das zu zweit macht. Gerade da kann man können zwei Personen auch, sagen wir, so verfilzte.
Mhm. Einer zieht, einer sticht.
Zieht, genau, ja. Ja, das macht es natürlich leichter. Ne?
Mhm. Jetzt haben wir natürlich Rosen, sind ja immer ein großes Thema im Garten. Das ist natürlich jetzt auch die Zeit, wo man neue pflanzen kann. Da gibt es ja zurzeit auch die wurzelnackten Rosen. Da heißt es immer, dass die besser anwachsen als die aus dem Container.
Ja, ich meine, die Container haben heute schon auch gute Qualität, keine Frage. Aber die Rosen, die wurzelnackten ist ja einfach nur der Zeitraum auch fixiert. In dem Moment ist es der Frühherbst, wo es die wurzelnackten Rosen gibt und bis im Frühjahr. Und die wachsen schon gut an. Man kann auch die Wurzeln, oft haben sie auch nochmal besonders gute Wurzeln, wenn sie aus dem Feld frisch gerodet sind. Man muss, was man an den Wurzeln wegschneiden muss, das gilt aber auch für andere Pflanzen, immer beschädigte Wurzelteile oder die noch abgebrochen sind, dass man die Schnittstellen nochmal nachschneidet. Aber ansonsten wachsen die Rosen ganz gut an, zumal man dann auch, wenn man im Pflanzloch dann entsprechend den Aushub mischt mit dem Kompost, wegen Pflanzerde, da ist das, haben wir einen guten Start. Lockere Erde haben wir meistens einen guten Start. Mhm. Nur Rosen halt möglichst nicht an die Stelle, wo vorher viele Jahre lang alte Rosenstöcke gestanden sind. Wenn das der Fall ist, müsste man einen größeren Bodenaustausch vornehmen.
Mhm. Wir sind in der Gartensprechstunde mit dem Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und an die Adresse studio@brheimat.de hat zum Beispiel die Hildegard Osterhammer aus Fraßdorf geschrieben. Und zwar schreibt sie, dass ihr Feldsalat heuer so gut gewachsen ist. Ganz schöne, große Pflanzen. Und der wäre jetzt tatsächlich auch schon zu ernten, aber gleichzeitig hat sie einen wunderbaren Endivien- und Zuckerhut. Ja, das ist die Qual der Wahl im Garten. Und jetzt möchte sie aber gern wissen vom Herrn Ziegler, ob sie den Feldsalat auch noch warten lassen kann oder ob der sonst jetzt im Herbst auswächst. Das würde ihr natürlich sehr leid tun, weil das ja ihr Lieblingssalat ist. Was raten Sie, Herr Ziegler, in welcher Reihenfolge ernten?
Ja, also es ist eigentlich ganz eindeutig. Der Endivien ist halt jetzt auch durch die Nässe, der wird jetzt dann nicht mehr besser. Und wenn es dann kalt ist, da platzen die Zellen und dann kann er auch faulen. Vor allem, wenn er draußen im Beet nass steht. Also das Indifien würde ich als erstes ernten. Der Zuckerhut hält viel mehr aus, ja, und den würde ich als zweites ernten. Aber man kann zwischendurch dann mal auch den, vor allem die ganz großen Rosetten vom Feldsalat schon mal ernten. Er wächst nicht aus, also er wird jetzt nicht mehr blühen im Überwinter. Da braucht es einfach die Tageslänge und Licht und Wärme. Die haben wir jetzt nicht, also da braucht man keine Angst zu haben. Er wächst halt zu und ich meine, solange der gesund ist, haben sie wahrscheinlich auch eine gute Sorte erwischt, die auch kein Mehltau bekommt. Und solange dies der Fall ist, können Sie den Feldsalat erstmal nach hinten anschieben. Aber man kann ja den Feldsalat auch mal zwischen ein paar Rosetten in den anderen Salat mit integrieren.
Ah, die Kombination, ja, ein salomonischer Rat.
Ach ja, deswegen haben wir es jetzt nicht, aber die Möglichkeit besteht ja auch. Mhm. Ja.
Aber grundsätzlich der Zuckerhutsalat und der Endivien, ganz lang nur auf dem Beet
bleiben. Ja, also Zuckerhut kann draußen bleiben. Ich würde halt jetzt sagen, wenn es jetzt so richtig nässt, hätte man vielleicht vorher, wir haben das immer früher so gemacht, wir haben immer einen Folientunnel drüber, dass einfach die Nässe nicht so da reinkommt. Mhm. Ne? Und dann, der Folientunnel muss natürlich vorne und hinten geöffnet sein und auch an der Seite ein bisschen gehoben werden, dass einfach eine gute Luftzirkulation da ist. Aber Hauptsache, die Nässe kommt da nicht so rein. Oder vielleicht auch ein Tipp für die nächsten Jahre, die Frühbeete sind ja oft im Sommer über leer und da kann ich gerade ab August diese Herbstsalate wie Endivien, Radicchio, Zuckerhut sehr gut reinpflanzen und die Frühbeete kann man ja gut abdecken, werden ja auch abgedeckt und da hat man einen Winterschutz, Nässeschutz, ja. Man muss nur gucken, dass auch die Mäuse da nicht reingehen.
Ja, Mäuse sind ein interessantes Thema.
Die haben wir auch, ja.
Genau. Jetzt schreibt uns die Agnes Huber aus dem Landkreis Wasserburg oder vielmehr aus dem Altlandkreis Wasserburg, schreibt sie mit einem Smiley. Sie hat ein Rätsel, das kenne ich auch. Da beobachtet man was im Garten und man kann das Rätsel nicht lösen. Und ihr Rätsel dieses Jahr heißt, wer schmeißt mir meine Gemüsesteckzwiebeln aus der Erde? Sowohl im Frühjahr als auch jetzt im Herbst. Sie steckt es rein, dann liegen sie irgendwo ganz woanders. Wer kann das sein? Haben Sie da eine Idee, Herr Siegler?
Ja, das müssten eigentlich auch Mäuse sein, weil ich denke, die Mäuse, ich sag mal, die Gemüsezwiebeln, das ist ja nicht so das beliebteste Gemüse oder der Speiseplan für Mäuse. Ne? Und also das könnte sein, weil nämlich die Hörerin hat auch die zweite Frage mit den löchrigen Walnüssen und das waren dann meistens aber eindeutig Mäuse. Mhm. Ja, vielleicht auch wenn die gerade am Boden noch liegen, man sieht ja oft, dass dann auch Walnüsse, ich habe gestern noch welche zusammengelesen, dass die dann so richtig in die Erde reingezogen werden. Mhm. Ne? Mhm. Und natürlich kann es auch sein, dass natürlich auch Vögel picken, vor allem dünnschalige Sorten, die werden natürlich auch von den Vögeln aufgepickt.
Mhm. Aber also vielleicht für die Hörer, sie schreibt uns auch, dass ihre Walnussernte relativ mickrig ist, weil die Schalen am Boden nämlich, und das ist natürlich der Hinweis, man muss ja direkt ermitteln manchmal im Garten, also wo ist das Loch? Aha, von unten her, also hat von unten jemand gefressen und da ist ein daumennagelgroßes Loch drin und in der Nuss kein einziges Brösel mehr.
Kleine. Und das reicht ja für die Maus mit ihrem Köpfchen da praktisch und ihrem Maul praktisch die Nüsse auszufressen. Mhm.
Ja. Also da wäre vielleicht der Tipp, dass man, die Mäuse sind ja nachtaktiv normalerweise, oder? Also alles, was man tagsüber aufsammelt, da ist man dann schon vor den Mäusen dran.
Ja, natürlich jetzt gerade nochmal die Walnüsse jetzt noch einmal auf jeden Fall sammeln und richtig trocknen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die jetzt auch durch die Feuchtigkeit doch sehr nass sind. Ne? Richtig in dünnen Lagen trocknen. Die darf man in die Sonne stellen und oder auch in einen warmen Heizkeller oder wenn man vielleicht einen Kachelofen anschürt, da kann man sie oben irgendwo mit aufstellen, dass sie einfach schön trocknen.
Von Wind unten ist trocknen, natürlich auch immer gut, luftig, selbst wenn keine Sonne ist.
Mhm. Ja, und dann auch dann wenden, ja, dass die unteren Schalen, die vielleicht irgendwo aufliegen, dass die ja nach oben kommen. Also das sind Möglichkeiten. Aber nochmal diese Hörerfragen, also dem Moment, wo die von unten, dann waren es eindeutig die Mäuse.
Und Mäuse im Gemüsegarten, die muss man wirklich bekämpfen, muss ich leider aus eigener Erfahrung dieses Jahr sagen. Hatte ich noch nie vorher, aber dieses Jahr, wir mussten echt sehr oft die Falle immer wieder aufstellen, bis die leer geblieben ist.
Mhm. Und es geht weiter. Es wandern ja auch Mäuse von außen wieder zu. Und ich meine, klar, ein Gemüsegarten ist ein Leckerbissen. Ne? Und auch die Vielfalt, die es in Gemüsegärten gibt. Schauen Sie, andererseits sind wir ja froh, dass es im Herbst länger draußen was wächst. Ja?
Ja,
aber
genau.
Dafür ist halt die Mausgeschichte umso als Gegenteil.
Wir brauchen ja auch Herausforderungen in Hessen. Ja, wir wollen ja nicht völlig gelangweilt sein, weil alles gelingt.
Ja, aber noch einmal, Mäuse muss man hinterherlaufen, hinterhergehen, weil die, erfahrungsgemäß nimmt die Population nehmen zu, die Winter werden immer milder, die Überlebensrate ist größer. Wir haben nicht mehr, gerade auch in Gärten, gerade in Siedlungen, da haben die Greifvögel nicht, die vielleicht die Mäuse dann auch ein bisschen vertilgen draußen. Das sieht man, wenn man über die Lande fährt oder spazieren geht, dass der Mäusebussard oder andere Greifvögel da ist. Oder in Sträubswiesen, wenn die Leute schon sehen, da sind immer Greifstangen oder bei Obstanlagen sind Greifstangen aufgestellt. Also man will, draußen gibt schon die Möglichkeiten, aber gerade im Siedlungsbereich, da gehen dann diese nützlichen Vögel, Mäusejäger nicht so hin. Und da müssen wir halt mit Fallen gegensteuern.
Da müssen wir selber zu Mäusejägern werden. Jetzt gehen wir schon ganz gach, wie man bei mir daheim sagt, auf die 11 Uhr Nachrichten zu, Herr Siegler. Aber wir haben ja zum Glück noch eine Stunde. Und die Hörerfragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, beantworten wir dann in der nächsten Stunde. Und außerdem geht es in der nächsten Stunde natürlich um die meistgestellte Frage im Herbst. Oh, wo denn wir das ganze Laub hin?
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Gartensprechstunde und unserem Experten, dem Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Grüß Gott nochmal nach Würzburg in unser Studio dort.
Ja, und auch nochmal hier, grüß Gott, zurück.
Über die Pflanzzeit und was und wo wir jetzt am besten pflanzen und wie vor allem, da haben wir in der ersten Stunde schon ausführlich gesprochen. Wenn Sie gerade erst dazukommen, die ganze Sendung gibt es natürlich wieder ab Nachmittag als Podcast zum kostenlosen Runterladen und Weiterempfehlen. Und gleich geht's um die meistgestellte Gartenfrage im Herbst und die lautet natürlich: Wohin mit dem ganzen Laub? Alle Jahre wieder. Bäume und Gräser, das weiß jeder Gartenbesitzer, die sind einfach kein Traumpaar. Also unter den Bäumen, da bekommen die Gräser meistens nicht genug Licht, dann kommt das Moos stattdessen. Und wenn es Laubbäume sind und im Herbst die Blätter runterfallen, dann braucht es den Menschen zum Wegräumen, weil sonst faulen die Gräser einfach unter dieser Decke. Aber es gibt genügend andere Pflanzen, die freuen sich richtig, sagt unser Pflanzenexperte, wenn die eine Laubdecke bekommen. An welche denken Sie da, Herr Siegler?
Ja, vor allem auch empfindliche Pflanzen, zum Beispiel frisch gepflanzte Rosen. Oder Rosen gibt ja gerade in kühleren Gegenden, wo es auch noch einen richtigen Winter gibt, da werden die Rosen auch eingepackt. Und da kann man gut Laub dazwischen packen und auch dann ein bisschen Reisig drum. Also als isolierende Schicht oder auch, sagen wir, frisch gepflanzte. Gerade unsere, sagen wir, Sensibelchen, wir haben ja jetzt viele Leute meinen oder probieren es aus, mediterrane Sachen oder Feigen. Es gibt ja Sorten, die man jetzt draußen ausgepflanzt im Garten hat. Pflanzen kann. Und die sind halt gerade in den ersten Jahren noch ein bisschen empfindlich, was Winterfröste betrifft. Und da wäre es auch eine Möglichkeit, Laub an die Basis oder die ersten 50 Zentimeter zu geben und dann mit einem Reisig ein bisschen so umstecken, damit das Laub nicht weggeweht werden. Also das sind Möglichkeiten. Oder auch andere Kübelpflanzen, die man anstelle, gerade wenn man es auch noch etwas länger draußen haben will, man kann eine Kübelpflanze in einen größeren Kübel stellen. Das kann auch ein Mörtelkübel sein. Und man kann diese Zwischenräume, ne, von der kleineren zur größeren, das zum größeren Topf oder auch den Boden und die Oberfläche kann man gut vor allem mit trockenem Laub auslegen und ausschichten und dann hat man isolierende Wirkung, dann friert die Pflanze nicht so durch.
Mhm. Man denkt ja immer irgendwie, den oberen Teil muss man schützen, aber oft kommen die oben besser zurecht als dann unten im Wurzelbereich, oder?
Ja, oder auch von der Seite. Ich denke jetzt auch mal zum Beispiel, viele haben ja auch Heidelbeeren im Kübel, weil die ja das saure Substrat brauchen und so weiter. Und die kann man im Winter draußen bleiben. Man könnte diese Kübel eingraben, damit sie eben nicht so sehr durchfrieren. Mhm. Aber noch einmal, mit dieser Methode vielleicht in einen größeren Kübel stellen und die Zwischenräume mit Laub, und dann frieren die nicht so durch. Mhm. Ja, ich meine, klar, wenn es 15 Grad minus hat, so ein Kübel, und das über längere Zeit, der friert dann durch, und dann sind die Wurzeln können erfroren, Schaden nehmen, die werden dann matschig und so weiter und danach oder geschädigt, sodass dann auch Wurzelkrankheiten leichter angreifen können.
Mhm. Wie ist es im Staudenbeet mit Laub? Darf es da liegen bleiben oder kommt es auf die Pflanzenarten an?
Es gibt Stauden, sagen wir, so Geranium und so weiter, die das sehr gut wegstehen oder auch.
Also nicht die Balkongeranien,
nein,
sondern
Geranium,
Storchschnabel.
Storchschnabel, ja, richtig. Ja. Schluckendes Laub, man muss immer sehen, oder man hat ja auch Schattenstauden, die jetzt vielleicht unter richtig großen Bäumen sind. Ich sage mal jetzt mal Walnuss oder Kastanien oder sowas. Da fällt schon eine Menge an. Da kann man oben ein bisschen was wegnehmen, an, vor allem wenn das Laub trocken ist. Aber da muss nicht ganz alles weggeräumt werden. Oder man kann auch einen Teil des Laubes zwischen Stauden, die Zwischenräume der Staudenpflanzung, die sind ja oft nicht eng an eng, gerade auch die jüngeren Staudenpflanzungen, da haben wir nur Möglichkeit, das Laub dazwischen so ein bisschen zu platzieren.
Mhm. Ich habe es manchmal schon mit dem Staubsauger, wollte ich schon sagen, mit dem Rasenmäher aufgesammelt. Also
ja.
Dann zerhäckselt es so, dann ja. Bringt man mehr unter, ist meine Erfahrung,
das
weil
ist
man ziemlich viel
super
Laub hat.
Frau Schubert, das ist eine super Idee. Das wird auch gemacht. Man muss ja spät noch mal den Rasen noch mal mähen. Vor allem, man muss ihn hochmähen. Also eigentlich zum Schluss noch mal mit der höchsten Stufe und nicht mit der niedrigsten. Sonst geht dann dieser Grasnarbe kaputt. Mhm. Aber und dann kann man gleich in diesem Mähgang gleich das Laub dann zerkleinern, das auf der Fläche eh liegt. Oder man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Laub gesammelt und dann tue ich das da, bevor ich mit dem Mäher drüber gehe, über meine Rasenfläche, dann bringe ich das Laub auf. Und so wird das gemischt, durchgehäckselt, und durch diese gemischte Variante ist eigentlich eine gute Sache für den Kompost.
Und
aufs Beet zu geben, das ist also ein freies Gartenbeet.
Ja, jetzt wollte ich gerade fragen.
Genau, weil jetzt wird man jetzt, außer Roggen können, haben wir keine Gründüngung mehr, die jetzt noch über Winter einigermaßen bestockt, und da könnte man auch eben diese Rasenlaubmischungen oder auch pures Laub ausbringen, weil das wird über Winter von unseren Mikroorganismen im Boden und vor allem dem Regenwurm wird das dann verarbeitet.
Und macht man das, also Sie haben ja schon mehrmals gesagt, jetzt nicht umgraben, sondern erst, wenn es wirklich dauerhaft kühl ist und die Bodentemperatur niedrig. Das heißt, wenn ich noch umgraben muss, ist es natürlich ungünstig, wenn ich jetzt das ganze Laub hinwerfe jetzt schon. Aber wenn man jetzt ein Beet nicht umgräbt, wie würden Sie das vorbehandeln, bevor Sie das Laubhäcksel dann ausbringen?
Ja, wenn das Beet leer ist, also wichtig ist, dass vielleicht keine Samenunkräuter mehr da sind oder Wurzelunkräuter, die würde ich ausstechen, ja, dass die nicht weiter wachsen. Und dann kann einfach diese Laub- oder Rasenschnittgut-Laubmischung, die kann da drauf. Natürlich nicht zu dick. Laub darf etwas dicker drauf, weil das sackt zusammen, ist ja dann auch, wenn es trocknet, auch besser ab. Während diese Mischung aus Rasenschnitt, der ist ja jetzt richtig noch einmal
ja
feucht
nass.
Und nass, ja. Mhm. Und der kann also, der ist schimmeln auch noch. Ja? Also, aber deswegen diese Mischungen dünn ausbringen. Das gilt auch auf dem Kompost. Solche Mischungen immer dünn ausbringen und dann hat man andere Abfälle für den Kompost und dann kann man wieder mal eine Mischung. Also man kann durchaus die Übermenge, die ich jetzt nicht unterbringe, als so ein Depot neben dem Kompost oder auch Laubhaufen an mehreren Stellen im Garten, auch vielleicht im sonnigen Bereich, im schattigen Bereich, weil in dem Laubdepot, da haben wir ja natürlich Überwinterungsmöglichkeiten für viele Nützlinge, Käfer und so weiter. Und Laub ist ja letztlich, unterm Laub sammeln sich ja auch Regenwürmer. Und das kriechen auch die Vögelspitz.
Mhm.
Und die freuen sich natürlich auch, eine Amsel, die freut sich über den Regenwurm auch im Winter, ne?
Genau, wenn es richtig laut raschelt im Garten, ja. Man denkt sich, oh, welch aufregendes Tier wird da sein, ist meistens die Amsel. Genau, aber die ist ja auch sehr willkommen. Wohin mit dem ganzen Laub, das ist die Frage aller Fragen jetzt im Herbst. Und gerade haben wir schon eine ganze Menge Möglichkeiten gehört. Also unter Hecken und zwischen Stauden darf es natürlich liegen bleiben. Aber Wege und Rasenflächen, da müssen wir es wirklich wegholen. Und was machen wir dann damit? Der Herr Siegler hat uns empfohlen, als Frostschutz für Kübelpflanzen oder für Rosen oder Feigen oder andere sehr frostempfindliche Pflanzen, die ganzjährig draußen sind. Oder wir decken die leeren Gemüsebeete damit ab. Oder wir bringen es gehäckselt, zum Beispiel im Rasenmäher, zwischen den Stauden aus. Eine Möglichkeit ist natürlich auch der Laubkompost. Herr Siegler, können Sie uns ein bisschen erklären, wie sich ein Laubkompost von einem anderen unterscheidet? Lohnt sich da die Mühe überhaupt, dass man das Laub kompostiert?
Ja, vor allem, wenn man sehr viel hat, dass man das vielleicht auch getrennt ein bisschen macht. Oder es lohnt sich vielleicht auch speziell, wenn man gerbstoffreiches Material hat, also von Eiche und Walnuss. Da wäre es wichtig, dass man das erstmal zerkleinert und dass dieser der Kompost, der aus diesen Pflanzenarten entsteht, der ist eher sauer. Und das kann ich ja nutzen, wenn ich einen sehr kalkhaltigen Boden, einen Boden im Garten mit einem hohen pH-Wert, und da brauche ich zum Gegensteuern was den Boden ein bisschen wieder versauert, und da ist da dieser Kompost sehr gut geeignet. Oder er wäre auch geeignet als Mischungen, wenn wir für Sammel.
Vorhin haben Sie gesagt, die Rhododendron haben Sie genau. Nicht genannt, aber genau, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja.
Oder die Heidelbeeren, die genau. Kulturheidelbeeren.
Ja, also die Pflanzen, die einen niedrigen pH-Wert, also die sauer mögen, saures Substrat, saure Erde wollen, da kann man das natürlich sehr gut mit integrieren als Kompostbestandteil. Ne? Gehört auch noch die Zitrus dazu oder die Sophinien, unsere Edelpetunien, die mögen sauer. Also wenn man da als Kompost oft in den Balkon Kasten damit einbringen, dann sind solche Sachen, also speziell dieser spezielle, etwas säurereichere Kompost, da durchaus separat anzustellen. Ne? Aber ansonsten, da müssen schon wirklich Mengen zusammenkommen. Ich denke, der normale Kompost, wo Laub und alles andere, und Kompost heißt ja komponieren, zusammen für viele verschiedene Materialien, was Grobes mit was Feinem, was Sträuchiges, Holziges mit was mehr Grünem, Feuchteren. Das ist ja das Schöne, dass das Gesamtpaket passt.
Ne? Also ein Mischkompost ist eigentlich immer noch ein einfachste und beste, oder? Aber wie Sie jetzt gesagt haben, wenn man eine Spezialverwendung hat, wie eben zum Beispiel für Rhododendren oder für Kulturheidelbeeren, dann haben Sie empfohlen, jetzt Eichenlaub oder Walnusslaub, was ja sonst ewig lang braucht, bis er sich zersetzt.
Ja, und da auch mal immer, ich meine, ich bin kein Freund von Kompoststartern, aber da könnte sowas mal helfen, aber ich brauche keinen Kompoststarter. Da reicht auch mal normale Schaufel Gartenerde dazwischen. Da sind so viele Mikroorganismen drin, die Zersetzung quasi dann fördern. Das ist wie wenn ich was impfe. Genauso, wenn ich einen Hefeteig, dann Hefe dazu, und dann geht er auf. Und so ist es wichtig, damit diese Verrottung noch beschleunigt wird, die ja eh ein bisschen schwieriger ist, durch Zerkleinen und durch Zugabe von, wie gesagt, Gartenerde, ein paar Schaufeln dazwischen, und dann geht das auch viel schneller.
Und was sind denn die Laubarten, die sich am schnellsten zersetzen?
Ja, Birke und so weiter ist eine Geschichte, das relativ schnell geht.
Ich frage deswegen, weil auf den Gemüsebeeten, da möchte man ja was dann im Frühling möglichst weit schon zersetzt ist. Also da wird man dann nicht das Eichen- und das Walnusslaub nehmen, sondern da wird man dann wie von Obstbäumen oder von.
Und aber im Frühjahr ist es dann so, man wird ja dann irgendwann auch eine Bodenvorbereitung machen. Entweder man gräbt es unter mit der Grabegabel oder man rechts weg oder wenn man doch noch einmal umgraben würde, kann man das ein bisschen in die Furchen mit reinnehmen, sodass dann die Umsetzung wieder schneller erfolgt, sobald es mehr Bodenkontakt hat. Und vielleicht noch eine Geschichte, was mir am Herzen liegt. Wir haben ja auch Wiesen. Mhm. Ne, draußen Streuobstwiesen und da bei großen Apfelbäumen oder auch im Streuobst, ich sag mal, eine Walnuss dabei oder eine Birnbaum. Also da kommen schon auch im Kronenbereich eine größere Menge Blätter zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da das ruhig verbleiben kann und dass gerade über Frühjahr oder ausgangs des Winters, Februar, März, dass da enorm viel abgebaut wird von den Regenwürmern. Mhm. Also in dem Fall tue ich was Gutes, wenn das dort bleibt, weil dann die Regenwürmer, die ja im Boden, gerade draußen, wo man wenig bearbeiten, wo der ne, Streuobstwiesen, da wird ja mal gemäht und sonst fast gar nichts gemacht. Da ist es ganz wichtig für den Nährstoffkreislauf und das Bodenleben zu fördern. Und da ist es wichtig, dass man das einfach auch dort draußen belässt.
Mhm. Also ich habe auch ein paar Obstbäume und dieses Jahr ist jetzt ein Maulwurf da sehr aktiv. Also der gräbt gerade den ganzen, fällt mir ein, wo Sie sagen, der wird wenig bearbeitet. Bei uns ist gerade der Maulwurf, der am meisten bearbeitet. Der gräbt gerade den ganzen Bereich unten um, aber beim Maulwurf ist eigentlich kein Alarmsignal, gell,
nein,
wenn der aufwirft.
Nein, um Gottes Willen, der ist ja auch geschützt. Nee, aber ich meine, andererseits kann die Gefahr, wir haben das Thema Mäuse.
Wühlmäuse wäre schlechter.
Nimmt halt auch zu, genau. Mhm. Wühlmäuse, Feldmäuse und so weiter, die nehmen zu. Und da ist natürlich klar, je dichter das Laub, desto mehr Deckung haben die. Und da gehen die halt, aber ich sag mal, einen alten Streuobstbaum, einen alten Kastanien, einen alten Walnussbaum, da dem passiert nichts, wenn da die Maus ein paar Wurzelchen frisst. Mhm. Ne? Die wird eher an die übrig gebliebenen Nüsse gehen und so weiter.
Ja, genau.
Oder ins Fallobst. Ne? Ne, das, mein, das kann man, sollte man vielleicht doch ein bisschen wegräumen, um die Mäuse nicht zusätzlich anzulocken. Mhm. Ne, aber Laub kann, also gerade bei Wiesen, ich rede jetzt nicht vom Rasen, sondern Wiesen, da kann es liegen bleiben.
Mhm, genau. Und bei den Staudenbeeten, da haben wir ja noch einen Punkt nachzutragen, weil wir haben gesagt, was man jetzt machen sollte. Also das Teilen haben wir angesprochen, das Laub dazwischen verteilen. Aber wichtig ist ja auch, was man nicht machen sollte.
Ja, das ist ganz wichtig. Eben jetzt nicht alles absäbeln, ja. Abschneiden. Lassen Sie die Stängel, lassen Sie die Blätter. Die Blätter ziehen ein bei manchen Stauden. Ja, das ist natürlicher Nährstoffkreislauf. Ja, und die Stängel, in den Stängel können Nützlinge überwintern, Florfliegen oder Marienkäfer. Ne, die, und manche Stauden haben auch noch natürliches Vogelfutter. Ich sage mal, die Fetthenne oder diese Edeldisteln, die es da gibt. Ja, das sind das wird über Winter von Vögeln noch weggepickt. Also, und natürlich muss man auch sehen, wenn jetzt der Garten ausgeräumt ist, alles abgeschnitten, sieht doch trist aus. Wenn jetzt da Gräser sind, die wogen im Wind, lass doch mal raureif kommen über, von mir aus, über andere Stauden, über die, auch über die Blätter der Stauden, ja, oder über Samenstände. Oder eine Schneehaube über Samenstände von der Rudbeckia und so weiter, ja. Mhm. Es ist, oder von der Fetthenne. Es ist doch schön. Ja, und das ist doch ein Reiz des Gartens. Und im Frühjahr ist das erstmal viel schneller, weil dann ist das, das sind diese Stängel und die Blätter sind dann so dürr. Mhm. Die haben dann.
Die brechen noch, fast von alleine
ja,
ab dann.
Ja, da habe ich nur noch ein Drittel der Menge an. Was ich auch wegräumen müsste, ja? Wir räumen es ja nicht weg, aber was dann auf den Kompost kommt, ist ein Drittel oder vielleicht nur ein Viertel der Menge, wie wenn ich es jetzt wegräume. Jetzt sind die Blätter feist und prall und saftig und grün und groß, ne? Und im Frühjahr dieselben Blätter zusammengeschrumpft.
Genau, und wir würden ja die ganzen Nährstoffe, das haben Sie in der ersten Stunde erklärt, der Pflanze auch wegnehmen, wenn wir es jetzt abschneiden. Also alles, was noch grün ist, möchte ja die Pflanze selber noch nutzen und in ihre Wurzeln einlagern.
Und sie kann ja, was noch grün ist, sie kann ja auch noch assimilieren.
Ja, genau.
Ja, also
sie kann auch zusätzlich
noch
einlagern.
Dieses, wir haben andere Zeiten und wir haben weniger Natur. Wir müssen da jetzt wieder mehr in die Richtung gehen.
Die Marianne Tröbersberger aus Schäffau in der Gemeinde Scheidegg, das ist im Westallgäu geschrieben. Und sie schreibt uns, dass sie in ihrem Garten Kohlpflanzen mit verkrüppelten Wurzeln hat. Und jetzt würde sie gern von unserem Experten wissen, ob das Kohlhernie ist und was man da machen kann. Was ist denn Kohlhernie, Herr Siegler, wenn Sie es uns anderen vielleicht erstmal erklären?
Ja, also es müsste Kohlhernie sein. Und Kohlhernie ist ein Pilz, der die Wurzeln befällt und zu Wucherungen führt, sodass also der Wurzelballen, der Wurzelstock der Kohlpflanzen nicht normal arbeiten kann. und dadurch die Wurzeln nicht ihre Funktion erfüllen kann, also weniger Nährstoff und Wasser aufnehmen. Mhm. Und im Extremfall solche Pflanzen natürlich zu verkrüppelten Produkten oder Wachstum führen und auch entsprechenden Produkten führen. Das wäre im groben Stil. Und Kolanie hat, ist das Fiese, das kann sehr, bleibt sehr lange im Boden beständig. Ne? Und wenn man das einmal hat, dann muss man immer mit rechnen, dass es immer wieder kommt. Und die Kolanie mag eher oder schädigt eher im sauren Bereich. Also auch mal eine Bodenprobe machen und gucken, wie hoch ist der pH-Wert. Man kann natürlich, was kann man tun? Erstens mal vielleicht in dem Fall dann auch die Beete kalken, dass der pH-Wert etwas höher wird. Ansonsten ganz weiter Fruchtwechsel, nicht nur Kohl, auch Rettich oder Körn zu diesen Kohlgewächsen, die sollten auf diese Flächen eine Zeit lang nicht mehr kommen. Und ja, und alle Wurzelteilen, also wenn Sie jetzt den Kohlstrunk abschneidet, ne, vom Kohlrabi oder von einem Wirsing oder Rotkohl und so weiter, die halt befallen sind, einfach diese Wurzelteile nicht im Boden lassen, sondern rausnehmen und in die Biotonne, in der Biotonne entsorgen, nicht auf dem Kompost. Mhm. Ne?
Weil der Pilz dann sonst überlebt und dann trägt man es wieder ein, oder?
Ja, und der ist einfach sehr persistent, also sehr langlebig und wenn man das einmal hat und ja, dann gibt es eben vor allem im Extrem, bei extremer Witterung, extremen Bedingungen, wachsen die Pflanzen eher, sagen wir, rückwärts statt vorwärts. Das heißt, wir kriegen nicht die entsprechenden Kohlrabi und Radieschen und auch Kopfkohle.
Mhm. Okay, also da braucht man Geduld und einen langen Atem und viele andere Gemüse, die man an der gleichen Stelle pflanzen kann. Jetzt hat uns der Herr Feldmann aus Zirndorf hat sich an uns gewendet und er möchte gern wissen, ob man eigentlich von einem Weinstock Triebe abschneiden kann und in den Boden stecken und ob man da dann eine neue Weinpflanze kriegt.
Machen kann man schon, aber man sollte es nicht. Also es gibt einen Grund und zwar diese selbstvermehrten Reben haben, da besteht die Gefahr, dass die Reblaus bekommen. Das sind Wurzelläuse, die Wurzeln dann schädigen und zum Pflanzenabsterben führen. Das war ja übrigens auch der Grund, der Reblaus, dass der Weinbau in vielen Gegenden in Bayern zum Erliegen gekommen ist.
Aha.
Ja, und deswegen gab es diese Reblausverordnung. Das heißt, man sollte nur Reben, auch der Winzer muss die auch einhalten, nur Reben auspflanzen, die veredelt sind. Und aus dem Grund würde ich auch sagen, okay, was für den erwerbsmäßigen Anbau gilt, sollte auch im Hausgarten berücksichtigt werden. Und man sollte einfach veredelte Tafeltrauben kaufen und pflanzen. Mhm. Im eigenen Interesse. Noch einmal, wie gesagt, es ist auch ärgerlich, wenn du eine Pflanze dann anziehst und dann doch diese Wurzelläuse kommen, Rebläuse kommen und die dann kaputt geht. Und ein Rebstock, den will man ja, denkt man ja auf eine Dauer von 50 Jahren, wenn wir den vielleicht im Garten nutzen. Und da sollte man an der Stelle einfach nicht sparen.
Da rentiert sich's ja wirklich, dass man das Geld investiert dann für veredelte, wo man von diesem Schädling dann sicher ist. Jetzt schreibt uns der Herr Hareiner aus Dresden, der Erwin Hareiner, dass er dieses Jahr sehr viel Grasabfälle auf den Kompost gegeben hat. Und seine Frage ist, denn davon abzuraten?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt ein paar Einschränkungen. Also sagen wir so, solange dieser Grasabfall, ich gehe mal davon aus, dass er seinen Rasen mäht und dass der vielleicht kein englischen Zierrasen hat, sondern vielleicht eher einen traditionellen Rasen extensiv, wo auch Kräuter drin sind und wo auch Samenunkräuter drin sein können. Da muss man halt aufpassen, dass er nicht zu viel Samenunkräuter auf den Kompost bringt.
Mhm.
Das wäre so wichtig. Und dann ist es immer gut, dann zu mischen. Jetzt sind wir wieder dabei. Ne? Gras ist ja was Saftiges, was Nährstoffreiches und das immer mischen mit was Strohigem. Da könnte man zum Beispiel Schnittguthäcksel oder Stängel, eben, jetzt sind wir wieder dort. Das, was ich im Herbst nicht untergebracht habe, ne, stehen habe, lassen wir wieder, das kann ich im Frühjahr dann häckseln und dieses Häckselgut kann ich auch als Depot und dann habe ich immer mal Möglichkeit, Häcksel zwischen auf dem Kompost
dazumischt,
in Lagen dazwischen oder direkt durchzumischen und dann ist das in Ordnung, weil nämlich man sagt, also dieser Rasenschnitt, die Summe des Rasenschnittes, wenn man ich kann natürlich auch den Rasenschnitt auf Baumscheiben tun, unter Obstbäumen oder unter die Hecken, dann, sodass es vielleicht auch gar nicht so viel auf dem Kompost ist. Ja? Also auch für den Zweck. Aber da gilt immer, dünn ausbringen. Aber in der Summe des Jahres, wenn ich mehrfach diese Flächen mulche, ist es so viel, wie wenn ich einen Volldünger ausbringe.
Also mulchen mit dem Rasenschnitt meinen Sie jetzt, gell?
Mulchen mit dem Rasenschnitt, ja, ist so wertvoll. Das bringt also ganz viel Dünger auf die Fläche, wo ich diesen Mulch ausbringe. Ja, und im Kompost natürlich auch. Und natürlich immer, und ganz sicher ist man, wenn man, wie gesagt, dünne Schichten ausbringt, egal ob zum Mulchen unter Hecke oder unter Obstbäumen oder auf dem Kompost oder noch besser angewelkt. Das einfach, weil viele Leute meinen es dann gut, ja, es gibt ja Nährstoffe und ist fürs Bodenleben gut und schränkt die Verdunstung ein, das Mulchen mit Rasenschnitt. Aber wenn sie es zu dick machen, dann ist das feucht, dann fault und schimmelt es und dann gibt es so richtige Schmiere und dann geht auch nicht mehr der Regen durch.
Das ist ja dann auch nicht gut. Die Frau Helgert hat seinerzeit immer gesagt, man muss den Boden noch durchschimmern sehen.
Ja, vor allem im Gemüsebeet. Ne? Also Mulchen ist momentan ganz wichtig in Zeiten von Klimawandel, wo es trocken ist und so weiter. Ne? Und wenn man halt viel hat, neben dem Kompost natürlich auch unter Hecken oder Baumscheiben, die freuen sich, weil sie über die Nährstoffrückführung oder geringere Verdunstung dann von profitieren und auf dem Gemüsebeet auch. Ne?
Also ich werde mir jetzt wir bemerken von dem allem, was Sie jetzt an Tipps gegeben haben mit dem Depot. Das finde ich sehr hilfreich, den Tipp, weil tendenziell hat man ja den ganzen Sommer über wenig Gehölze und Stauden und sowas und viel Rasen.
Ja.
Und im Herbst ist dann auf einmal umgekehrt. Aber wenn man da halt ein Depot macht, dann kann man es immer wieder dazu mischen und dann, wie Sie sagen, kriegt man am Ende wirklich eine gute Komposition auf dem Kompost.
Und ich muss nur eins zu sagen, wir hatten heuer in Franken ja wieder trocken. Ihr habt in Südbayern habt ihr ein wenig mehr Regen gehabt, aber ihr habt auch zwischendurch trocken. Also bei uns war es so, der Frühling war relativ feucht, da musste man viel mähen. Aber ab Ende Mai war ja richtig trocken bei uns. Mai, Juni, Juli, 3 Monate. Wir haben keinen Rasenschnitt mehr gehabt zum Mulchen. Mhm. Auch in unserem Schaugarten, wir hatten nichts mehr.
Das kennen wir gar nicht, das Problem im Frühling.
Und darum ist es ganz gut, wenn man da mal so ein Depot irgendwo noch hat. Ja?
Genau, und dann kann man sich immer nach Bedarf bedienen, was halt gerade zu wenig ist.
Ja.
Also ich kann nur wieder sagen, das waren wieder ganz hilfreiche Tipps aus der Praxis, die wir das ganze Jahr über von Ihnen gekriegt haben, Herr Siegler. Ganz herzlichen Dank dafür. Und war jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort von Ihrer Seite, weil heute wollen wir die Gartensaison beschließen für dieses Jahr mit dem Gartentelefon. Worauf freuen Sie sich jetzt in den nächsten Monaten?
Ach ja, ich meine, im Garten gibt es immer was zu tun. Also man kann, und ich denke, bitte, vielleicht ein wichtiger Appell, schneiden Sie jetzt die Bäume nicht oder Hecken nicht. Erstmal, Hecken haben wir oft auch Fruchtstände für die Vögel und so weiter, ja? Gut. Zweitens, wenn wir jetzt Baumschnitt machen, dann haben wir Wunden, die über Winter, Infektionen können sich dort ausbilden, ja? So, und machen Sie lieber über Winter solche Sachen wie Vogelhäusle, Nisthilfen, vielleicht ein Steinhaufen oder Steinmauern, Trockensteinmauern. Solche Arbeiten kann man im Winter ganz gut machen. Ne? Oder mal einen Baumstamm abbürsten. Solche Sachen kann man machen. Also und man ist jetzt nicht so gezwungen. Man kann es dann machen, wenn das Wetter passt.
Genau, wenn man einen guten Grund sucht,
wenn man
einen zum guten Rausgeben.
Grund hat. Und aber auch den Garten einfach jetzt auch nochmal genießen oder auch, ja, und langsam machen, slowly. Andererseits ist es ganz gut, wenn es um 17 Uhr schon dunkel wird, dann wird man immer verleitet, in den Garten zu gehen. So einer wie ich würde sonst noch mal in den Garten gehen, wird immer was
Solange
finden.
Tageslicht ist, ja, kann man immer noch was machen.
Ja, ne, aber es ist auch mal gut, wenn es jetzt einfach, es ist einfach, die Natur ist ruhig, wir sollen auch, wir sind ja Teil der Natur, wir sollen auch runterkommen im Winter. Ne? Und da freuen wir uns drauf. Und natürlich die leckeren Sachen, die wir vielleicht im Sommer genossen haben oder eingeweckt haben oder eingekocht haben, die jetzt vielleicht auch mit Bedacht genießen, wie toll doch das Gartenjahr war.
Genau. Und jedes Mal, wenn wir ein Glasel aufmachen oder was auftauen, dann erinnern wir uns an die Kräfte des Sommers und genießen das nochmal einen zweiten Durchgang. Herr Siegler, ich wünsche Ihnen alles Gute für die bevorstehenden Wintermonate. Und ich freue mich, dass wir uns im Frühling dann wieder hören. Ende März, unseren Termin haben wir schon angesteuert.
Das ist schön, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf, nach der langen Saison, langen Pause. Ja.
Genau.
Da viel wird man danach.
Gleich nach Frühlingsbeginn
sind wir wieder beieinander. Und vielleicht haben wir ja über Winter gewisse Sachen, die man unbedingt gleich im ersten Monat, März-Termin, wenn da was Besonderes war, dass wir das Ihnen gleich,
aufnotieren. Gleich schreiben
an die Heimat. Ja, für die Hörerinnen und Hörer, dass sie ihre Fragen vielleicht auch ein wenig sammeln. Ja. Und dann sind wir gut gerüstet für die nächste erste neue Sendung im neuen Jahr 24.
So machen wir das. Ganz herzlichen Dank, Herr Siegler. Alles Gute und bis zum nächsten Jahr.
Ihnen allen auch, Frau Schobalder und den Hörerinnen und Hörern.